DW Menschen und Märkte.
Börse, Jahresendrally oder Silvestercrash? Der deutsche Außenhandel schaut bang aufs nächste Jahr. Die römische Erklärung der Welternährungskonferenz, der Streit um eine Pipeline in den USA und erst nachdenken und dann meckern, was passieren kann, wenn man sich voreilig über seine Hotelunterkunft beschwert. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. In den letzten Wochen des Jahres kreisen die Gedanken der Börsianer um die Frage, was in diesem Jahr noch drin ist und wie sich die Kurse im nächsten entwickeln werden. Steht der Finanzmarkt angesichts der geopolitischen Risiken und der wirtschaftlichen Probleme in vielen Industrie- und Schwellenländern vor einem Crash oder sorgen die niedrigen Zinsen und die Geldspritzen der Notenbanken für neue Höhenflüge? Ulrich Bartz mit Stimmungen und Meinungen von den Finanzmarktakteuren.
Mit Extremszenarien halten sich Börsenprofis so kurz vor dem Jahresende zurück. Sie hätten es gerne, wenn die Kurse nochmal auf neue Rekordhöhen schnellen würden. Aber Stefan Schaffeter, Händler von der Baderbank, sagt:
Zum Jahresende werden wir vielleicht da liegen, wo wir am Jahresanfang gestartet sind, bei 9.500, dass wir nochmal neue Rekorde sehen. Zum Ende des Jahres, das halte ich für mehr oder weniger ausgeschlossen.
Einen Crash sieht der Baderbanker aber nicht.
Könnte durchaus sein, dass wir nochmal eine Reaktion im DAX nach unten erleben Richtung 9000 Punkte, aber da sollte eigentlich dann auch erstmal Schluss sein.
Also möglicherweise ein Auf und Ab, was noch sehr viel Spannung bis Silvester bringen könnte. In den USA sind Rekorde derzeit fast an der Tagesordnung, dank überraschend guter Konjunkturdaten. Die Konjunktur in Euroland kommt aber im Gegensatz zu Amerika nicht voran, sondern macht im Gegenteil immer mehr Sorgen. Russland und die Folgen, die heute schon spürbar sind, das ist nur ein Grund. Mangelnde Reformbereitschaft in Frankreich und Italien ein weiterer. Keine neuen Rekorde also. Dennoch hohes Interesse an deutschen Aktien, denn mit rund 9.500 Punkten hätte der DAX zwar seinen Rekordhoch aus dem Sommer von über 10.000 Punkten nicht gehalten. Er wäre aber immer noch gut im Futter. Der Europäischen Zentralbank sei Dank, die massive Geldspritzen verabreicht und bald noch mehr tun will. Professor Udo Steffens, Präsident der Frankfurt School of Finance and Management.
Das Geld muss ja irgendwo hin. Das hat einerseits die Auswirkung, dass es zum Teil Negativzinsen gibt. Und dann flüchtet man eben in das Eigentum. Entweder in Immobilien, in Ackerland, aber eben auch in Unternehmensanteile. Und siehe da, die Aktienkurse bleiben sehr hoch.
Wenn viele flüchten, also nicht schnell genug ihr Geld in den Aktienmarkt oder in den Häusermarkt tragen können, dann steigt die Gefahr, dass sich eine Blase bildet. Eine Preisblase, die ärgerlicherweise fast nie bemerkt wird, auch von den meisten Experten nicht, bis es zu spät ist, bis sie platzt, mit verheerenden Folgen.
Diese Gefahr gibt es natürlich immer, die ist aber nicht absehbar, weil ja die EZB durchaus Kontinuität zeigt in ihrer Politik. Das heißt, sie wird jetzt nicht abrupt das Szenario ändern, sondern wir gehen davon aus, dass diese überbordende Liquidität für weitere Jahre noch anhält.
Sagt Professor Udo Steffens, Präsident der Frankfurt School. Viele andere schließen sich ihm an. Nicht zuletzt, weil Anlagen anderswo nichts bringen. Nullzinsen. Der Negativzins, sprich Strafzahlung für geparktes Geld, droht vielleicht bald auch dem ganz normalen Kunden. Neben Kursgewinnen sind Aktien derzeit vor allem wegen ihrer Dividenden beliebt. Stefan Schaffeter.
Wir haben dann eine Dividendenrendite bei DAX-Werten im Schnitt von 3-3.5%. Und wenn mir heute einer sagen würde, kriegst bei einer Bundesanleihe 3.5%, ich würde sie sofort kaufen. Also das ist auch immer ein Argument zu sagen, man muss im Aktienmarkt investiert sein.
Keine Extremszenarien also, das ist Konsens bei ganz vielen am Finanzplatz Frankfurt. Eine Garantie, dass es nicht anders kommen könnte, würde aber niemand abgeben. Dafür ist in den letzten Jahren einfach zu viel passiert.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Ulrich Bartz. Deutschland war lange so etwas wie ein inoffizieller Exportweltmeister. Doch gerade verschieben sich die Gewichte. Die Binnennachfrage steigt erfreulicherweise und hat das Land in diesem Jahr bislang vor einer Rezession bewahrt. Der Brancheverband des deutschen Außenhandels hat heute seine Prognose für 2015 vorgelegt und erwartet ein besseres Geschäft als in diesem Jahr. Doch Freude, so Heiner Kiesel, wollte beim BGA nicht aufkommen.
Der Blick auf das Weltgeschehen zeigt viele aktive und besorgniserregende Krisen. Die Ukraine, der Islamische Staat im Nahen Osten, Ebola. Dennoch kann sich die deutsche Wirtschaft über ordentliche Zuwächse im Außenhandel freuen. Der Bundesverband für Groß- und Außenhandel, BGA, weist in seiner Herbstbilanz eine Steigerung von 3,5% der Exporte und 2,3% der Importe für die ersten drei Quartale des laufenden Jahres aus. Die weltwirtschaftliche Gesamtentwicklung ist positiv, die Energiepreise niedrig. Das treibt an. Aber es könnte noch etwas besser sein, meint BGA-Präsident Anton Börner.
Insbesondere erleben wir bei den zuvor wachstumstreibenden Schwellenländern einen Durchhänger. Lediglich die Ausfuhren nach China haben im ersten Halbjahr 2014 mit 11% auch weiterhin nennenswerte Wachstumsimpulse geleistet. Vielmehr haben die traditionellen Handelspartner wieder an Bedeutung gewonnen. Unser wichtigster Absatzmarkt ist und bleibt auch auf absehbare Zeit die EU. Hier hat sich die Situation im Vorjahresvergleich stabilisiert.
Geradezu klassisch ist das Warensortiment, das den wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Unternehmen ausmacht. Fahrzeugbau sowie die Zulieferer der Branche, Maschinen und chemische Produkte machen allein über 40% der Exporte aus. Bis zum Jahresende, so erwartet der BGA, werden Waren im Wert von 1,12 Billionen Euro Deutschland verlassen. Und im nächsten Jahr sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus, prognostiziert der Präsident des Außenhandelsverbandes.
Für 2015 erwarten wir ein leichtes Anziehen der weltweiten Konjunktur. Daher rechnen wir beim Ausbleiben neuer geopolitischer Konflikte mit einem Exportwachstum in Höhe von 4% und einem Importwachstum in Höhe von 3,5%.
Aber auch hier ist der BGA nicht wirklich zufrieden. Andere Länder nutzen die günstigen Rahmenbedingungen in der globalen Wirtschaft offenbar besser als Deutschland. So sei der deutsche Weltmarktanteil zwischen 2003 und 2013 von 9,9 auf 7,7% gesunken. Der von China habe sich hingegen auf 11,7% verdoppelt. Der Außenhandelsverband macht sich Hoffnungen, dass das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP hier neue Impulse bringen könnte. Vielleicht wäre die Situation auch entspannter, gäbe es da nicht die Handelsbeschränkungen gegen Russland. Die schmerzen die Unternehmen gehörig, macht der BGA-Chef deutlich. Aber Börner stellt sich trotzdem hinter die Wirtschaftssanktionen.
Klare Ansage, ja, weil wir eines ganz klar wissen, Freiheit hat seinen Preis. Und wenn wir die freiheitliche Grundordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit als Norm gesetzt haben, wenn wir die aufgeben, dann ist das Ende Chaos, Unfreiheit, Unfriede, letztendlich Elend, Not und Armut. Wir wissen, dass nur wirtschaftlicher Erfolg und Wohlfahrts für eine Bevölkerung auf der Basis von Freiheit, von Demokratie, von Pluralismus entstehen kann.
Auch wenn die allgemeine Lage für die deutsche Wirtschaft positiv erscheint, im Hinblick auf die Ukraine und Russland sieht es laut BGA weiterhin düster aus. Der Konflikt sei kein Strohfeuer, werde also andauern. 2015 erwartet Börner einen signifikanten Rückgang. Zweistellig, verheißt der BGA-Präsident.
Soweit Heiner Kiesel. Heute beginnt in Rom die sogenannte Welternährungskonferenz, die bis zum Freitag dauern wird. Nach 22 Jahren ist dies die zweite Konferenz dieser Art, organisiert von der Welternährungs- und der Weltgesundheitsorganisation. Vertreter aus über 190 Ländern diskutieren nicht nur über Hunger, sondern auch über falsche Ernährung. Tillmann Kleinjung berichtet.
Für den Kampf gegen Hunger und Unterernährung braucht man einen langen Atem. Als sich 1992 die internationale Gemeinschaft zum ersten Mal zu einer Ernährungskonferenz getroffen hat, lag die Zahl der Hungernden weltweit bei über einer Milliarde. Heute, 22 Jahre später, bei der Nachfolgekonferenz in Rom, zählt man immer noch 800 Millionen Menschen, die Hunger leiden. Der Kampf gegen Unterernährung ist immer noch Thema dieser Konferenz. Im Mittelpunkt steht jedoch ein anderes Thema, die Qualität der Ernährung. Der Direktor der Welternährungsorganisation, José Graziano da Silva.
There is already enough food in the world for everyone.
Es gibt genug Nahrung auf der Welt, ausreichend für jeden. Aber diese Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ist noch nicht in eine gesunde Ernährung umgesetzt worden. Heute müssen wir anerkennen, dass wir unser Ernährungssystem ändern müssen. Deshalb hat sich gleich zum Auftakt der Ernährungskonferenz die Weltgemeinschaft verpflichtet, alle Formen von Mangelernährung zu bekämpfen. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf die ersten 1000 Tage im Leben eines Menschen gerichtet werden, heißt es in der am Vormittag verabschiedeten Erklärung von Rom. Der Mangel an Nährstoffen, an Vitaminen, hat vor allem während der Schwangerschaft und am Lebensanfang schlimme Folgen, sagt die Direktorin der Weltgesundheitsorganisation Margarete Chan. Unterernährung schadet der kognitiven Entwicklung von Kindern und tötet sie gleich am Anfang ihres kurzen Lebens. Die Todesursache bei Kindern unter 5 Jahren ist in 45% der Fälle Mangelernährung. Es gibt, sagt Bernhard Walter, Ernährungsexperte von Brot für die Welt, einen Zusammenhang zwischen zu wenig, zu schlechtem Essen in Kinderjahren und Überernährung im Erwachsenenalter.
Es ist halt so, dass zum Beispiel auch viele Leute, die in Entwicklungsländern, die ursprünglich an Mangelernährung und an Unterernährung leiden, dass die dann später, wenn sie erwachsen werden, dass sie dann oft auch Probleme des Übergewichts bekommen, Diabetes bekommen, Herz-Kreislauf-Krankheiten bekommen. Ja. Von daher hängt es sehr stark damit zusammen, wie sind die Startbedingungen ins Leben überhaupt. Ja. Wie ist es als Kind, wie werde ich da versorgt?
2 Milliarden Menschen ernähren sich mangelhaft. Die Folgen sind auch Übergewicht und Fettleibigkeit. Das ist mittlerweile immer häufiger auch ein Problem in Entwicklungs- und Schwellenländern mit dramatischen Folgen für die Gesundheit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und die Gesundheitskosten. In Mexiko gibt es bereits eine Steuer auf Fastfood und Süßgetränke. Die einzelnen Staaten müssten, so WHO-Chefin Margarete Chan, die Nahrungsmittelindustrie mit Auflagen dazu verpflichten, gesündere Lebensmittel zu produzieren, weniger Convenience Food. Ich glaube, dass hier ökonomische und gesundheitliche Interessen zusammenkommen. Die Staaten dieser Welt müssen kreativ werden, um gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit Akademikern und der Wirtschaft richtige Lösungen für die Gesundheit zu finden. Doch wie diese Lösung aussehen könnte, dazu bietet die Erklärung von Rom kaum konkrete Vorschläge, geschweige denn Verpflichtungen.
Aus der italienischen Hauptstadt Tillmann Kleinjung. Die gute Nachricht. US-Präsident Barack Obama braucht nicht, wie angekündigt, sein Veto gegen eine Senatsentscheidung einzulegen. Dabei war es um den Bau einer Pipeline gegangen, dem sogenannten Keystone-Projekt. Zwar, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, hat der US-Senat jetzt im Sinne Obamas entschieden, aber ausgestanden ist das alles noch lange nicht. Andreas Heuchler mit Einzelheiten.
Es war eine dramatische Abstimmung, die Obama zunächst ein Veto erspart, aber gleichzeitig die Chancen der demokratischen Senatorin Meryl Andrew bei einer Stichwahl im nächsten Monat deutlich schmälert. Die Politikerin aus dem Raffineriestaat Louisiana war ihrer Sache ziemlich sicher und hatte gesagt, das Gesetz zum Keystone-Bau wird klar von 60 und mehr Senatoren unterstützt.
It is clearly supported by 60 or more members of this body.
Aber nur 59 Senatoren stimmten am Ende für das Pipeline-Projekt.
The yeas were 59, the nays are 41.
41 dagegen. 60 Ja-Stimmen waren erforderlich. Ein Angehöriger des Sioux-Stammes aus South Dakota begann nach der Entscheidung vor Freude laut zu singen und wurde von Ordnungskräften der Senatstribüne verwiesen. Republikaner John Boehner, Sprecher des Repräsentantenhauses, war schon vor der Senatsabstimmung über Obamas erwartetes Veto hergezogen.
A Keystone Pipeline Veto.
Damit würde der Präsident sein Desinteresse an seinem eigenen Volk unter Beweis stellen. Es wäre so, als würde er das amerikanische Volk für dumm verkaufen. Landrieu hatte sich im Kongresswahlkampf und bei der gestrigen Abstimmung vehement für die Pipeline und damit gegen ihren Parteigenossen Barack Obama ausgesprochen, der dem Projekt argwöhnisch gegenübersteht. Nicht nur die Pipeline, alle politischen Entscheidungen müssten den Klimaeffekt berücksichtigen, hatte Obama gesagt, wir haben nur diesen einen Planeten. Die denkbar knappe Entscheidung zwingt den bereits 6 Jahre andauernden Pipeline-Streit nun in eine weitere Runde. Republikaner, Energiewirtschaft, aber auch viele Demokraten preisen die amerikanische Unabhängigkeit von arabischem Öl, die mit der Pipeline ausgebaut werden könnte, und stellen zehntausende Jobs beim Bau der fast 2000 Kilometer langen Rohrleitung in Aussicht, die täglich 830.000 Barrel Öl transportieren soll. Ein wichtiges Infrastrukturprojekt, das aufgrund politischer Spiele auf die lange Bank geschoben wird, fand Senator John Walsh aus Montana in der Debatte.
A critical infrastructure project that has been delayed by political games for far too long.
Einige Demokraten und vor allem Umweltschützer kritisieren die Förderung des schmutzigen Öls aus Teersanden mit der Fracking-Methode. fürchten Lecks in der Pipeline und eine mögliche Grundwasservergiftung und eine Energiepolitik, die weiter fast ausschließlich auf fossile Brennstoffe setzt. Mit jedem Dollar, den wir für die Entwicklung und Nutzung weiterer fossiler Brennstoffe ausgeben, schaufeln wir die Gräber unserer Enkel, sagte Senator Tom Harkin aus Iowa. Eine Meinung, mit der er die Minderheit repräsentiert. Aber nach der Senatsabstimmung, die an einer einzigen Stimme scheiterte, bleibt es zunächst dabei, die Keystone XL Pipeline wird nicht gebaut. Vorläufig nicht.
Andreas Heuchler aus den USA. Wer ein Hotel sucht, orientiert sich dabei oft an den Erfahrungen anderer. Und zwar an den Bewertungen, die sich im Internet zuhauf finden. Das Problem ist nur, was Nettes schreiben kann, anonym natürlich, auch das Hotel selbst. Und die schlechten Einträge, sind das alles nur Trolle, Nörgler und Bekloppte? Wie auch immer, Augen auf bei der Kritik im Netz. Denn wer was Schlechtes schreibt, der kann ein teures Wunder erleben. Wie dieses Ehepaar, von dem Jens-Peter Marquardt berichtet.
Die Jenkins blieben nur eine Nacht, aber schon nach dieser einen Nacht waren sie bedient. Tony Jenkins.
The tap wasn't working. The drawers.
Die Wasserhähne funktionierten nicht. Die Kommode fiel zusammen, als ich sie öffnete. Der Wasserkocher war falsch angeschlossen und es war alles dreckig.
It was rewired wrong. It was just dirty.
Gardinen, Teppiche, total versparkt. Und das Frühstück ein Witz, so die Jenkins. Bei TripAdvisor schrieben die beiden dann eine vernichtende Kritik. Sie nannten das Broadway Hotel in Blackpool ein rottes, stinkendes Loch. Das Hotel buchte zunächst 36 Pfund für die Übernachtung von der Kreditkarte der Jenkins ab, 5 Tage später aber noch einmal 100 Pfund, umgerechnet knapp 125 Euro. Als Tony Jenkins nachfragte, verwies das Hotel auf die Geschäftsbedingungen. Wer im Internet eine schlechte Bewertung abgebe, müsse zusätzlich 100 Pfund zahlen. Ehefrau Jan Jenkins sagt, sie habe das Kleingedruckte nicht lesen können, weil sie beim Einchecken ihre Brille nicht dabei gehabt habe. Der Mann an der Rezeption habe sie auf diesen Passus auch nicht hingewiesen. Tony Jenkins sagte jetzt der BBC, er wolle die 100 Pfund zurück.
Can we have our 100 pound back?
Die Tourismusbehörde wurde aktiv und zwang das Hotel, die Geschäftsbedingungen ab sofort zu ändern.
Da muss die Hotelführung wohl nicht nur auf ihre kleine Nebeneinnahme verzichten, sondern sich auch mal mehr Mühe geben. Mit diesem Bericht von Jens-Peter Marquardt, der hoffentlich eine bessere Unterkunft gefunden hatte, endet unser Podcast für heute. Lennart Lippold in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.